SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Guten sonnigen Morgen allerseits. Die Sendung persönlich kommt heute live aus dem Victoria Jungfrau Grand Hotel und Spa Interlaken. Ja, und meine heutigen Gäste sind zwei Berner Persönlichkeiten mit einem Schuss Italianità im Blut. Sie hat als persönliche Sekretärin von Bundesrat einiges erlebt. Sogar der Papst hat sie getroffen. Heute führt sie noch das Sekretariat vom Altbundesrat Oggi und arbeitet als Übersetzerin. Das kann sie fast ausschließlich von daheim aus machen, aus ihrem Büro neben der Küche. Die zweifache Mutter von Teenager-Gielen, die 55-jährige Roberta Ottolini Kühni. Guten Tag, Walter.
Guten Morgen.
Und er kennt alles, was Rang und Name hat. Schon als Teenager hat er eine Kunstgalerie geführt. Heute ist er als Markenstrateg bekannt, mit grossen Ideen. Er ist bestens vernetzt in Politik, Adel, Kunst und Showbusiness und verbringt seine langen Arbeitstage in seinem Lebenswohnzimmer, wie er seinem Arbeitsplatz gerne sagt. Er ist Single, 51. Guten Morgen, Claudio Righetti. Danke. Roberta Ottolini, dir hat offenbar mit dem Claudio Righetti schon mehrmals E-Mail-Kontakt gehabt. Um was ist dort gegangen?
Es ist um Einladungen gegangen, die er geschickt hat, den Altbundesrat Oggi. Und wir haben vielleicht einmal zusammen telefoniert, aber essentiell haben wir, glaube ich, e-mailt. Ja.
Ist das so ein bisschen der Typ Stürmi, oder wie?
Nein, also, gar nicht.
Gar nicht?
Nein, überhaupt
sondern,
nicht.
Sondern, wie würdet ihr das sagen?
Nein, er ist ganz höflicher, freundlicher. Und das E-Mail kommt nur einmal. Und wenn ein Absage kommt, dann schickt er keine zweite Anfrage.
Jetzt nimmt es mich Wunder, Claudio Righetti, wie habt ihr den E-Mail-Kontakt, respektive das Telefonat mit der Frau Ottolini erlebt?
Ja, sie ist sehr lieb, danke für die Blumen. Sehr schön, sehr offen. Wir haben ja festgestellt, dass wir ja beide italienische Wurzeln haben.
Ja.
Und das ist sehr angenehm gewesen. Und ich habe ja viel mit Leuten wegen Einladungen zu tun. Das ist ja schon so ein Klassiker in meiner Arbeit.
Ihr seid Markenstrateg, habe ich vorher gesagt. Das ist jetzt noch schwierig, wahrscheinlich überhaupt können zu deklarieren, was ums Himmelsgott will, das für eine Arbeit ist. Könnt ihr das in zwei, drei Worten erklären?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Es klingt auch wahnsinnig schwul. Und die meisten Leute, die mich treffen, sagen mir immer, was machst du schon wieder ganz genau? Oder? Es ist schon so, dass wir sehr ganzheitlich an Projekte hergehen und eben auch an Marken. Oder?
Also, ihr habt Ideen zum Beispiel?
Ja, es ist sehr viel mit Kreativität zu tun, aber es hat natürlich auch mit Kenntnis von Marktsituationen und von den verschiedenen Bereichen, die Zulieferer sind, für etwas zu machen. Also ob jetzt eine Lancierung von etwas ist, eine Einführung von einem Produkt, eine Neupositionierung von einer Marke, wie wird das heute sein, morgen und in 10 Jahren? Also es ist schon Teamarbeit.
Aber das ist eine Art ein Spielplatz, den ihr auch habt. Da muss man sehr kreativ sein.
Es ist ganz eminent wichtig, das Element spielen. Also wenn man zu erwachsen, zu fokussiert und vor allem nur etwas wegen Erfolg macht und wegen Geld, wird man garantiert beides nicht haben.
Und was für Nahrung braucht ihr, um das machen zu können, um immer wieder Ideen zu haben?
Wir haben vorhin von meiner Waschmaschine geredet, oder? Wo
also
ich mich
das haben wir noch gemacht,
als
wir noch nicht auf Sendung waren. Vor der Waschmaschine inspirieren.
Also, es ist relativ Finde schwierig. Ich habe viele Anfragen, die mir hergetragen werden. Ich gebe noch mehr Absagen, habe ich manchmal das Gefühl, als Anfragen, weil ich mich nur in etwas ein, wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe es, ich spüre es und ich habe eine Idee. Und in der Regel habe ich eine Idee und keine zweite. Und das ist dann der Weg, den ich vorschlage, dass man verfolgen. Und geht man in der Regel den Weg.
Aber jetzt müsst ihr gleich noch schnell erzählen, weil ihr es jetzt selber auch angesprochen habt, das mit dieser Wäschmaschine. Also ihr hockt vor dieser Wäschmaschine, sagen wir so an einem Sonntagnachmittag, wenn ihr eh gerade wäscht und dann überlegt ihr euch noch so zwei, drei Sachen.
Ihr habt mich vorhin gefragt, oder, was ich am Sonntag so mache. Also wenn ich in Bern bin, oder, dann habe ich einen relativ entspannten Tag, wo mein Hirn muss ein bisschen runtergefahren werden. Und da ist meistens um 9 Uhr am Abend, wo ich wäsche, vorher mache ich nicht. Und dann nehme ich einen Stuhl und sitze vor dieser Waschmaschine. Vor allem dann, wenn ich eine gewisse Gedankenblockade habe, schaue ich die Waschmaschine rein und irgendwie sehe ich durch die Maschine durch. Es hat so eine hypnotische Wirkung, das Drehen von dieser Wäsche, oder? Und so,
das
und so.
Art,
und
das,
ich schwöre, das deblockiert sehr stark.
Ja. Fasziniert mich das jetzt auch gerade?
Ja, ich habe einfach eine andere Sicht auf meine Waschmaschine. Ich muss einfach betätigen, nicht weil ich meditieren, sondern weil ich muss, oder?
Was ist das für eure Kinder auch noch?
Ja. Das ist die Dienstleistung, die ich noch erbringe im Moment.
Ja, das wäre sonst fast offen. Ein bisschen viel Meditation, oder? Wenn man die immer zuschauen müsste, die Wäschmaschine.
Aber ich habe eine schöne Wäschmaschine. Wenn der eine ist...
Also ja, gut, die Siemens.
Eine andere will probieren, seid ihr bei mir willkommen.
Ja. Also das ist die Einladung, die mir anfühlt, bekomme ich andere Inspirationen, wenn ich in andere Maschinen hineinschaue.
Seien wir doch ehrlich, jeder hat so ein bisschen seine Rituale im Alltag. Ja. Die sind zum Beispiel über viele Jahre immer wieder gelaufen mit eurem Hund, oder?
Ja, nicht wahnsinnig ausgiebig gelaufen, weil das ein kleinerer Hund war. Das ist
ja, aber vielleicht als Ritual, ein bisschen vorausgehen.
Ja, am Morgen musste man immer gehen mit ihm, am Mittag, am Abend ist er nur schnell im Garten. Ja, das ist ein Ritual. Und letztens habe ich angefangen, in den Wald zu laufen, weil ich 200 Meter vom Wald weit weg wohnen, vom Königsbergwald. Und dank Podcast habe ich jetzt praktisch alle Sendungen persönlich nachgelassen.
Aufgearbeitet.
Ja, aufgearbeitet, ja, genau.
Und jetzt hoppt ihr selber da.
Ja, das ist wunderlich.
Euer Hund ist gestorben Ende letzten
Ende Januar.
Monat.
Ja,
also
Ende Januar
der ist schwer krank gewesen, 15-jährig gewesen. Ja, was war das für euch für einen Moment gewesen, zu entscheiden darüber?
Ja, das ist ein sehr schwerer Moment. Weil wir haben gewusst, dass er einen Darmtumor hat, dass der Moment kommt. Aber wenn man dann sieht, dass er so schlecht zu Weg ist beim Tierarzt, der Entscheid zu treffen, ein Leben zu nehmen, war für mich sehr eindrücklich. Und das musste sein. Aber das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich über ein Leben entscheiden musste. Das hat mich schon beeindruckt. Es ist ein Tier, aber für mich war es eine Art wie ein Kind.
Wie ein Familienmitglied auch, oder? Ja, was hat das doch in der Familie ausgelöst?
Ja, wir waren alle natürlich sehr traurig gewesen. Und auch meine Eltern, die im gleichen Haus wohnen. Ich wohne in einem Zwei-Generationen-Haus. Mein Vater, der auch viel mit dem Hund raus ist, hat auf Italienisch gesagt, «O perso un vero amico», das heisst, ich habe einen echten Freund verloren, weil er ist schon viel mit dem Hund unterwegs gewesen. Das ist wie ein Kind, ein Freund, ein Compagnon und ich, der daheim arbeite, das war meine grösste Begleitung durch den Alltag. Aber,
jetzt ist gerade ein bisschen leer,
ja,
die letzten Wochen.
Ja, die ersten Wochen waren schon so ein bisschen leer gewesen und man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Man hat natürlich auch neue Freiheiten, die man vorher nicht hatte.
Claudio Righetti, dir hat einen sehr speziellen Arbeitsort, der ist im Chalet Muri, so nennt sich das Zentrum von eurem Schaffen, von eurer Firma auch, das ist ein herrschaftliches Haus vor den Toren von Bern, also eben auf dem Gemeindeboden von Muri. Euer Büro beschreibt ihr als Lebenswohnzimmer. Könnt ihr uns doch ein bisschen näher sagen, was ist das für ein Ort für die, die das ja jetzt nicht können?
Chalet Muri, mehr als so ein Patrizierhaus, hat doch wahnsinnig viel Charme. Es ist ein sehr kreativ, inspirierender Ort. Und ich bin ja 1987 dort, also im letzten Jahrhundert, bin ich dort eingezogen. Und da haben wir zuerst mit Kunst und Galerie und Vernissage haben wir so angefangen, den Austausch zu pflegen, was sehr erfolgreich ist. Also, und das hat sich dann so als Begegnungsplattform hat sich das eigentlich sehr etabliert. Und zwar national und international. Und ich pflege dort eigentlich, was für meine Arbeit sehr wichtig ist, natürlich einfach mein Netzwerk, meine Kontakte. Aber ich will mit dem auch so ein bisschen ein Fenster für Bern aufzutun im kulturgesellschaftlichen Bereich, weil dort hinkt Bern relativ stark nachher im Vergleich.
Machen dort auch gesellschaftliche Anlässe bei euch, oder?
Also wir machen vier, fünf Mal im Jahr, das ist so eine Tradition, ein Gespräch im Chalet Muri heisst das, und da lesen wir ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Show, Adel und die Leute, im Zentrum steht das Thema, da redet man über das. Wir haben da unseren recht bekannter Radiator, also die Heizung im grossen Salon, wo alle draufsteigen zum Reden, oder? Das ist noch interessant gewesen. Da hat Illustré, als der Bundesrat Gassis geredet hat, hat eine riesige Geschichte gemacht, nur über den Radiator, oder? So, wie ein Heizkörper in die Geschichte übergeht. Aber was sie nicht gewusst haben oder nicht mehr gewusst haben, ist, dass die Tradition eigentlich 1991 Bundesrat Pierre Aubert initiiert hat. Also dort drauf
also wo schon auf den Radiator ist aufgestiegen und dort eine Rede geschwungen hat.
Vom Aussenminister Aubert zum Aussenminister Gassis ist der Radiator immer noch da. Der wird mich noch überleben, der Radiator.
Wie seid, also ich habe die Möglichkeit gehabt, euch zu besuchen in diesem Chalet, Muri. Ich habe euch ein Büro auch gesehen und was sicher auffällt, ihr seid Ästhet. Es ist alles abgestimmt aufeinander. Es ist alles sehr ordentlich. Wie anstrengend ist es, Ästhet zu sein, das durchzuziehen?
Ja, also, das ist einfach eine Lebensgewohnheit. Das merke ich gar nicht mehr, oder? Aber es ist schon.
Die anderen schon, oder?
Ja, die anderen schon. Weil bei mir ist einfach, ich habe einfach so ein Ordnungssystem, oder? Und da ist alles im rechten Winkel. Und das ist, meine Mitarbeiter machen sich halb immer so lustig, weil sie tun mir dann etwas verschieben vom Tisch und sie wissen genau, dass ich das dann wieder in den rechten Winkel zurückschiebe. Aber ich bin also mental sehr flexibel. Die, die mich kennen, können das also belegen. Das ist wirklich nur dort. Bei mir muss alles schön. Und ich habe mein Problem, das ich auch habe, oder viele Leute können ich weiß jetzt nicht, dass wie beim Bundesrat Ogi ist, oder und Unterlagen stapeln. Ich kann nicht stapeln, ich muss alles auslegen.
Das kann er auch nicht.
Er hat nicht gern Papier. Ja, ich komme nicht um das Papier, sondern lege ich alles aus. Und manchmal ist das, wenn etwas drunter ist, ist fertig. Also wenn etwas bei mir ungemacht ist, habe ich es vergessen.
Aber Ästhet, das ist schon die richtige Bezeichnung für euch.
Ästhetisch muss man ein Talent haben, ich habe ein Auge für gewisse Sachen vielleicht. Und Kunst hat ja eigentlich nichts mit Ästhetik zu tun, also ist es nochmal eigentlich etwas ganz, ganz anderes. Aber ja, also ich glaube, ich bin schon jemand, der gerne eine gewisse Ästhetik hat, ja.
Roberto Ottolini, ihr arbeitet als Übersetzerin für das Bundesamt für Sport, Macklingen, und eben führt das Büro Ogi. Jetzt ist ja der Altbundesrat Ogi längstens nicht mehr im Amt. Was gibt es denn da noch zu tun?
Ja, er bekommt sehr, sehr viele Anfragen. Also für Referat, für Grußwort, für Auftritte. Es gibt Maturreden und Diplomfeiern und Sportverbände und Sportvereine und Jubiläen. Jetzt kommen zum Beispiel auch Jubiläen aus seiner Zeit als Bundesrat. Also jetzt ist die Alpeninitiative ein Jubiläum gewesen, sind wieder Anfragen gekommen. Energieprojekt, nachher war der Gotthard-Basistunnel gewesen.
Und die müssten so ein bisschen das auch abschirmen, verstehe ich das richtig, eine Art, so ein bisschen
ein Bodyguard. Ein bisschen, ja, wobei ich tue ihm, also er sieht jede Einladung, die kommt, sieht er und bestimmt selber, was er machen will. Ich tue das nur entgegennehmen und ein bisschen büscheln und sortieren. Manchmal haben wir halt einfach eine ziemliche Flut von Anfragen. Das System, das jetzt der Herr Righetti anspricht, würde mich eigentlich interessieren, das mit dem rechten Winkel könnte ich manchmal schon brauchen. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele Anfragen. Er ist nach wie vor extrem gefragt.
Ihr kennt den Altbundesrat Ogi seit den 90er Jahren. Was ist das für eine Beziehung? Was ist das auch für eine Freundschaft, die das daraus gegeben hat?
Ja, ich habe ja in der Zwischenzeit 2 Kinder bekommen und bin wieder in die Übersetzung zurückgearbeitet, weil mit 2, ich habe innerhalb von 12 Monaten 2 Buben bekommen. Und wo wir uns nachher nach über 10 Jahren wieder in diesem Arbeitsverhältnis getroffen haben, ist das so gewesen, wie wenn das nie auseinandergegangen wäre. Und er pflegt mit allen früheren Mitarbeitern eigentlich recht intensiven Kontakt. Wir haben auch 2 Events, wo wir uns treffen, mit dem frühen Morgenrapport, mit dem Morab. Wir treffen uns einmal im Jahr in Gastretal, in Kandersteg, gehen wir zusammen wandern. in seine Heimat. Und
ja, Entschuldigung, die spielen den Morgenrapport wie früher?
Nein, es kommen immer die gleichen Leute, aber es sind die vom Morab. Nein, das ist schon nicht mehr das gleiche Verhältnis. Also es geschafft wird an diesen Anlässen nicht. Dort wird gelaufen und geredet und es ist sehr gesellig. Und im Dezember haben wir ein Apero in der Stadt Bern, wo wir uns treffen.
Ihr habt mit dem Altbundesrat Ogi auch schon Fußball gespielt. Ihr seid im Go gewesen. Was ist dort passiert?
Jawohl, das ist so eine Art ein Grümpelturnier, das man vor vielen Jahren hat im Bund im Eidgenössischen Verkehrsdepartement organisiert, haben die verschiedenen Bundesämter gegeneinander geshootet. Natürlich, die Frauen haben dort auch mitgemacht. Ich habe aber keine Ahnung von Fußball. Und während dem Fußballspiel ist irgendwie der Goalie ausgefallen. Da hat man mir gesagt, gang jetzt Goal. Und ich bin halt in das Goal reingestanden und habe also am Rand wahrgenommen, wie die Leute gerufen haben, geschrauen, stopp. Ich habe gedacht, das gilt mir, oder? Ich muss den Ball stoppen, ganz klar. In Tat und Wahrheit hat der Aufschrei nicht mir gegolten, sondern am Bundesrat Ogi, der sich den Ball geschnappt hat und der mit grösstem Elan wie ein Weltmeisterfußballspieler an der Weltmeisterschaft auf mich zugestürmt ist und ich im Goal war. Und ich habe irgendwie gewusst, ich darf die Hänge nicht brauchen, habe vergessen, dass ich im Goal bin. Dann bin ich halt hergestanden und ich habe einfach den Ball voll an den Kopf bekommen. Bin ich gerade ohnmächtig geworden. Ich weiss auch nicht, ob der Ball dann noch reingerollt ist. Das muss ich sagen.
Ob ich wieder geopfert habe.
Nein, ich bin nicht gerade ohnmächtig geworden, aber es war ein rechter Schuss.
Aber
das erklärt irgendwie schon noch sein Wesen. Also er hat den Auftrag erfasst, er hat die Leistungsbereitschaft, die mentale und physische Leistungsbereitschaft an den Tag gelegt und ist abmarschiert und hat schlussendlich auch das Ziel erreicht. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, ob er das Goal gemacht hat oder nicht. Das wüsste er vielleicht noch.
Wahrscheinlich schon.
Ja, wahrscheinlich schon. Gedächtnis, ja.
Geschichte aus dem Leben der persönlichen Sekretärin vom Altbundesrat Ogi, von der Roberta Ottolini, hier in der Sendung «Persönlich auf SRF1» zu Gast zusammen mit dem Markenstrateg Claudio Righetti. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ihr könnt alles, wo Rang und Namen hat. Und jetzt, wenn man bei euch im Büro ist, fällt nicht nur die Ordnung auf und das ästhetische Leben, das ihr hier habt, das geordnete, im rechten Winkel alles, sondern es gibt auch ganz viele Fotos in eurem Büro, so quasi ein Buffet voll Fotos mit prominenten Zeitgenossen und wirklich prominent, also internationale Prominenz. Wie kommt es, dass ihr auf diesen Fotos seid mit so vielen international Prominenten bis zum Fürst Albert oder eben Politiker? Man kann ja da jetzt nicht alle durchnehmen.
Ja, das wüsste ich auch gerne. Also es ist...
eine gewisse Faszination offenbar da,
oder? Ja, also... Sie hat gesagt, alles, also das ist masslos übertrieben.
Ja, das
ich kenne
so.
Ich kenne relativ viele Leute aufgrund von meiner Arbeit, aufgrund vor allem auch von der Zeit, die ich mit der Kunst zu tun hatte, mit Kultur, mit diesen internationalen Projekten. Und ich habe immer eigentlich einen sehr guten Draht zu den Leuten gefunden. Und es sind meistens nicht nur flüchtige Begegnungen geworden, sondern man hat sich immer wieder gefunden, man hat immer wieder für eine Idee Austausch Zeit gehabt. Was auffällt, sind natürlich immer die Events und die roten Teppiche, oder? Aber das macht wirklich einen kleinen Bestandteil von der Beziehungspflege und von der Arbeit mit diesen Leuten. Und ich kann nur ein Beispiel geben. Ich habe ein paar Sachen mit dem Fürst Albert von Monaco gemacht. Ich bin auch angefragt worden in Monaco für Projekte zu unterstützen. Und dann habe ich mal einmal in Monaco angerufen und gesagt, ja, also, warum läutet ihr eigentlich immer mir an? Also, ihr habt in Monaco die absolut besten Leute, die Société de Bain de Mer und alles, das sind ja für die Sachen die absoluten Profis. Und dann habe ich als Antwort bekommen, ah, vous savez, Monseigneur, il aime votre nonchalance. und dann habe ich gesagt, ach, und das ist vielleicht ein bisschen da, dass wir dass ich und mein Team und das Umfeld, wie ich es pflege, mir einen sehr lockeren und einen sehr ehrlichen, sehr aufrichtigen, völlig nicht verfälschten Umgang mit diesen Leuten haben. Und das, auch wenn wir die Gala de Berns gemacht haben, zum Beispiel, wo ich sehr viele Leute eingeladen habe, die ich nie gesehen habe, also da haben sich wirklich alle gemeldet. Und wenn mein Team nachgefasst hat, zum Fragen, ob die Einladung angekommen ist, dann ist bei Leuten, die zum ersten Mal eine Einladung bekommen, die Antwort gekommen. Ja, wissen Sie, wie viele Einladungen Frau X und Herr Y erhält und so? Und er sagt, was war denn das? Was war denn das? Und er sagt, ja, wissen Sie, die Gala, ah, diese Einladung, ja, die liegt bei mir auf dem Tisch, wir melden uns. Also, es ist vielleicht eine Art, wie man jemanden anspricht. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig.
Aber ich möchte gleich noch schnell ein bisschen konkreter werden, vielleicht, dass wir eine Beziehung rauspicken. Eine sehr enge Beziehung habt ihr zur Hollywood-Schauspielerin und Bond-Ikone Ursula Andres. Wie hättet ihr sie lehren können? Einfach, dass wir da mal so ein Fallbeispiel
haben. Das ist eine lange Geschichte. Also, es ist so gewesen, dass wir 1999 einen Anlass gemacht haben für das Hotel Schweizerhof, 140 Jahre Schweizerhof. Nachdem der erste Anlass ins Wasser gefallen ist, hat mir Jean-Jacques Gau, der damalige Besitzer, angerufen und gesagt, hast du nicht eine Geburtstagsparty, die du machen willst? Dann habe ich gesagt, nein, warum? Dann habe ich gesagt, ja, ich sollte wieder etwas und so. Und dann habe ich gesagt, gut, also ich mache das 1999, das war unter dem Motto die totale Weltuntergangsparty gewesen, oder mit diesen Weltuntergangsprophezeiungen. Und wir haben, und dort habe ich dann, wollen du so andere einladen? Und, sie ist ja die Bernerin, sie ist nie nachher und so, und habe ihre Schwester in Bern angerufen. Und dann sagt sie, ja, weißt du, Susi, die geht nie nachher. Sie sagt, gib mir doch mal die Nummer.
Der hat nochmal die Nummer erkannt.
Genau, dann habe ich den Ursula Andres angerufen. Und wir haben beim ersten Mal 2 Stunden 30 Minuten geredet am Telefon. Also.
Wie ist das erklärt?
Sie sind
zwei Berner. Es hat sich einfach ergeben. Ich glaube, beide haben nicht gemerkt, dass es so lang gegangen ist. Und dann habe ich ihr mal einen riesen Blumenstrauß geschickt und ein Kärtchen geschickt. Und irgendwann läutet mir die Schwester an und sagt, jetzt tut er das aus, ja, Leute, ich glaube, das kommt gut. Und dann sage ich, ja, warum? Ja, sie hat mir angerufen und gesagt, wer ist der Righetti? Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt ist er kein, sie sagt, wieso? Und er sagt, ich kann dem einfach nicht Nein sagen. Und das hat sich näher gegeben. Und das ist jetzt genau 20 Jahre gewesen, 1999. Also seitdem ist eine gute Freundschaft entstanden. Wir haben viele Sachen zusammen gemacht. Manchmal lamentiert sie sich und sagt, wegen dir mögen sich alle wieder an mich erinnern. Ich habe Ruhe wollen haben, Frieden wollen haben. Und du hast mich da wieder auf die Bühne aufgebracht und so, ja. Das ist.
Aber er macht das schon gut, oder? Ja, ja. Mit einem Blumenstrauß schicken und so. Ich würde es auch sagen, mit Charme halt, oder?
Oh, und ich muss sagen, das ist etwas, was wir vielleicht den Zürcher und den Genfer voraus haben, oder? Dass wir eine Claudia Righetti zu Bern haben, wo die Reichen, also, die Schönen jetzt, und die Bekannten nicht nur auf Zürich, sondern auch auf Bern
bringen. Ja, also, ich finde Bern einen wunderbaren Ort für so Veranstaltungen zu machen, aber vor allem die Persönlichkeit, die Bern noch hat, das Kleine, das Charmante, vor allem auch die Nähe zu Swiss Romande, finde ich sehr. Und nachher dürfen wir nicht vergessen, Bern ist die Hauptstadt von der Schweiz. Ja. Und wir sollten in Bern. Bravo. Und es würde nicht schaden, wenn Berner sich das mehr vor Augen führen und die Verantwortung gegenüber dem Rest der Schweiz, das Potenzial, das das darstellt. Und dass man vielleicht ein bisschen weniger jeden Morgen fragt, was wir jetzt Berner unbedingt alles müssen haben. Es gibt ja da Diskussionen in der Kultur, endlos. Also, das ist so Grabendiskussionen über kleinste Sachen. Statt mal in grossen Visionen zu denken, eine Positionierung zu machen und dort das zu schöpfen, die Kraft, die man hat.
Oder? Da kommt jetzt schon der Markenstrateg durch,
ja,
oder? Also ganz eindeutig, oder?
Darum sage ich, wir sind froh,
Die haben ja vor, nächstes Jahr in Bern so eine Art Weltkulturgipfel zu machen.
Ich bin dran, das zu konkretisieren. Also, das ist, wir haben ja zweimal die Gala de Bern gemacht. Das war eine Schnapsidee gewesen, oder? Weil das erst mit dem Schweizerhof Relaunch gemacht hat, 2011. Die Rückkehr einer Legende, das hat einen riesigen Erfolg gehabt, eine riesige Aufmerksamkeit, auch international. Und dann hat man die Idee, man sollte das jedes Jahr einmal machen und so. Dann habe ich gesagt, ja, also das wird schwer sein in Bern. Und
aber jetzt für nächstes Jahr ist der was geplant?
Nächstes Jahr ist eine Gala, du Bern war ja eine Gala gewesen, mit einer Persönlichkeit im Mittelpunkt, ist eigentlich nur ein Fest gewesen und es war zu wenig nachhaltig gewesen. Und von dort weiterzugehen auf eine Weltkulturgipfel, wo man die Herausforderungen von der Globalisierung aus Sicht auch und Standort Bern, wo für mich ein wunderbares Modell ist, auch für eine demokratische Kohabitation, dass man dort eben so ein internationales Forum ansetzt, wo man die Probleme kann besprechen und wo man noch einen Charity-Anlass wie die Gala du Bern kann machen. Ich muss sagen, jede Gala Scala de Bern. Wir haben es ja einmal mit dem Ursi gemacht, wo der Roman Polanski da war. Dann das zweite Jahr zu Ehren vom Fürst von Monaco, wo Gina Lollobrigi da war, der Roger Moore da war. Und also, die sind auch, jede Gala hat rund 150 Millionen Leute erreicht. Also, das möchte ich einfach noch unterstreichen.
Der Claudio Righetti hier in der Sendung persönlich, sein Engagement für die Hauptstadt Bern ist jetzt ganz deutlich spürbar.
Merci.
Roberta Ottolini, ihr habt natürlich auch viele bekannte Leute getroffen in eurer Zeit, wo die für zwei Bundesräte gearbeitet habt. Ihr habt auch abenteuerliche Ausmasse erlebt. Ihr habt mal einmal der Antonio Di Pietro aus Italien, Staatsanwalt damals, an ein Seminar eingeladen, was sehr, sehr speziell war. Warum?
Ja, das war im Jahr 1993. Da war der Herr Rogi Bundespräsident. Und wir haben jedes Jahr in Kandersteg das Kandersteger-Seminar organisiert und möglichst bekannte Leute eingeladen. Und dann hat man mich gefragt, ja, wann könnte man das Jahr einladen? Und ich habe gesagt, ja, jetzt ist gerade der italienische Staranwalt Antonio Di Pietro Man of the Year geworden im Times Magazine. Das ist der berühmte Mafia-Jäger, der die ganzen Korruptionsskandale aufdeckt hat in Italien. Den könnte man einladen. Und er hat er gesagt, natürlich, ja, super, tun wir den einladen. Schreib mal einen Brief. Und dann habe ich einen Brief geschrieben, schön auf Italienisch. Und der Herr Rogi hat den unterschrieben, mit meiner Telefonnummer drin. Und ich habe gedacht, ja, der Brief, der geht raus und da höre ich nie mehr etwas. Oder vielleicht bekomme ich eine Absage. Und das ist etwa 14 Tage gegangen, habe ich mir das Telefon geläutet und dann hat ein Herr sehr nett auf Italienisch geredet mit mir, ob ich Frau Tolini sei, ja. Und dann hat man immer ein bisschen vorsichtig müssen sein, weil es hat manchmal, das muss ich euch sagen, Herr Fohler, manchmal auch Journalisten gehabt, wo die Bundesratssekretärin ein bisschen getestet haben und dann hat man die Zeitung gelesen, es hat es mal einmal gegeben, dass sie angeläutet haben, sie wollten schauen, wie reagieren die, und dann hat man immer so ein bisschen vorsichtig müssen reagieren. Dann habe ich gesagt, ja, guten Tag, und dann hat er gesagt, er sei der Antonio Di Pietro, und ich habe gesagt, ja, das freut mich sehr, und habe gedacht, ja, na ja, mal schauen, und dann ist mir in den Sinn gekommen, ja klar, ich habe ja dem Telefonnummer gegeben, da bin ich schon ziemlich nervös gewesen. Und er sagt, ja, er hat die freundliche Einladung bekommen vom Präsidenten Ogi und er freut sich sehr und selbstverständlich kam er in die Schweiz. Und ich habe gesagt, ja. Und habe gedacht, das kann es einfach nicht sein. Das ist ja unglaublich, dass der kommt. Das war einer der meistgeschützten Männer auf der Welt dann zumal, weil die Mafia ihn umbringen wollte. All die halbe Welt hat er gejagt. Und ich habe gedacht, ja, der kommt auf das Kandersteg. Und dann habe ich das dem Herr Rogi gemeldet, er hat gesagt, wunderbar, oder? Aber eben, dann habe ich gedacht, ja, jetzt müssen wir das einfach organisieren, die Bundespolizei angerufen, den Kontakt mal, den wir dort hatten. Und habe das dem gesagt, und er hat zuerst gesagt, das sei ein Witz, oder? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist kein Witz. Dann hat er gesagt, ja, der wirklich käme, ja, und wie das ging, dann habe ich gesagt, keine Ahnung, das muss ich dann noch abklären. Und tatsächlich habe ich das abgeklärt. Aber ich habe mir natürlich vorgestellt, er kommt mit einem Flugzeug auf Zürich, mit Top Bodyguards und wird geschützt. Und wir müssen den holen mit einem Panzerauto oder so. Dann hat er gesagt, nein, nein, er käme mit dem Auto auf Chiasso, an die Schweizer Grenze, und er laufe zu Fuß über die Grenze. Und haben die von der Bundespolizei gesagt, ja, ob ich sicher sei. Und dann gesagt, ja, ja, ich kann gut Italienisch, ich habe das verstanden. Tatsächlich kommt er zu Fuß über die Grenze. Er hat gesagt, wir sollen dort herstehen, ich soll dort herstehen. Und er kam dann, das haben wir auch gemacht.
Ja, die sind dort runtergegangen.
Ja, ich bin dort runter mit einem, darf ich es hier sagen, mit einem Superpuma von der Armee. Weil das hat die Bundespolizei alles so beordert, dass sie nicht mehr gewesen. Das war einfach aus sicherheitstechnischen Gründen gewesen, bin ich dort runter. Ja.
Und dann ist der über
die Grenze gekommen. Mit Personenschützer. Und dann sind wir dort hergestanden. Und, es hat noch einen Zöllner gehabt, der, nicht dort wollte, dass wir dort herstehen. Und ich habe ihm gesagt, wir warten hier auf Antonio Di Pietro. Auf das hat der Zöllner am anderen gesagt, ja, die Leute, die sind ein bisschen komisch hier, die warten hier auf Antonio Di Pietro. Das ist nicht möglich, dass der kommt, oder? Und tatsächlich ist der gekommen, ist ausgestiegen mit einem kleinen Göffeli und ist über die Grenze gelaufen. Und, ja, der ist er da gewesen. Er hat sich zwei Sachen ausbedungen. Er hat gesagt, ich will, dass es geheim bleibt. Also weder in Italien noch in der Schweiz darf jemand wissen, dass ich da bin. Und ich werde keine Interviews geben, welcher Art auch immer. Und es hat tatsächlich niemand gewusst, dass der kommt. Und dann haben wir ihn auf Kandersteg gebracht und dort direkt an Blausee, an den Tisch vom Herogi geführt. Und dann sind die ganzen Teilnehmer dort alle erstaunt gewesen, dass jetzt plötzlich der Staranwalt da sitzt.
Und für euch natürlich eine sensationelle Genugtuung, ja, dass euch das gelungen ist,
ja,
oder?
Ja, absolut. Also ich habe das zuerst gar nicht geglaubt.
Unglaubliche Geschichte, die wir hier hören. Roberta Ottolini. Claudio Righetti, ihr habt die ersten drei Lebensjahre in Italien verbracht.
Mehrheitlich
in Italien verbracht. Was ist das für eine... Habt ihr noch Bilder von dort? Habt ihr noch eine Erinnerung oder eine Prägung, wo ihr sagt, das ist von dort?
Ja, schon. Also ich bin ja... Meine Mutter ist ja Italienerin aus den Marken. Mein Vater, wie ich das Jahr erfahren habe, auch. Also eigentlich bin ich mehr Italiener als Schweizer, aber im Herz bin ich sehr Schweizer. Auf jeden Fall hat mein Vater war ein Sekundarlehrer gewesen, am Schulversuch Manuel später und am Anfang von seiner Karriere war er da in Wasser gewesen. Er musste so in einer Dorfschule ist er tätig gewesen und das war relativ umständlich gewesen. Und meine Mutter ist dann mehrheitlich noch bei mir. Ich habe im Grossmutter, also im Elternhaus gewohnt und ja, da gibt's mein Vater hat so viele Fotografien gemacht. Also ich beim Fußballspielen, beim Baden, beim ich habe mein Leben völlig dokumentiert, fast zu dokumentiert. Sind
Sie Einzelkind gewesen, oder?
Ich bin Einzelkind gewesen,
aha,
ja.
Ich
eben, voilà, zwei Einzelkinder.
Ja, genau, und ich bin auch die ersten drei Jahre in Italien gewesen.
Ah, die ersten drei Jahre?
Ja. In Norditalien, Altopiano di Asiago, das ist nördlich schön. Von Venedig. Vielleicht den Käse kennt man, da kann man den Migros kaufen.
Dort haben
Asiago. Asiater Asiago-Käse, ja, kann man kaufen. Ja,
schön. Und mit was für einer Prägung? Ich meine, die ersten drei Jahre erinnert man sich ja wahrscheinlich nicht wirklich dran. Und doch ist es ein Fundament vom Leben, oder?
Ja, ich hatte eine sehr starke Bindung zu meinen Grosseltern und zu meiner Tante, die nie geheiratet hat. Also es war ledig, das Leben. Das war wie eine zweite Mutter für mich und Grosseltern auch. Und das war für mich dann immer so ein Abschied nehmen. Also, als ich grösser wurde, musste ich Abschied nehmen von meinen Eltern, weil ich die Ferien in Italien verbringen musste. Dann zumal hat es hier keine Krippen gegeben, keine Struktur für familienexterne Betreuung. Und wenn ich mich dort angewöhnt habe, musste ich wieder kennen, weil ich wieder zurückgekommen bin. Also, es ist immer ein Abschied.
Bei euch war es schon anders gewesen. Also, ihr seid nachher irgendwann auf Bern gekommen und seid dort in Kindergarten.
Kindergarten. Mit 5, 6 habe ich sehr schlecht Deutsch. Also Berndeutsch habe ich gar nicht geredet. Wenn man mich noch erinnert, als ich da bei mir eine Nachbarin Leute für mit dem Brigitte hat sie geheißen, spielen hat sie gesagt, hat Brigitte noch draussen spielen gehen. Also ich habe dann noch nicht wirklich Deutsch gelernt. Ich habe das wirklich im Kindergarten gelernt. Und mein Berndeutsch ist schon heute so Mittel.
Ja, komm jetzt.
Mittel, sorry.
Was seid ihr denn für ein Kind? Wie würdet ihr euch beschreiben?
Ich war sehr neugierig und sehr unternehmenslustig und ich hatte wahnsinnig viel Fantasie schon beim Spielen. Also das ist immer, wenn ich auch Kollegen im Zimmer hatte und die Eltern, manchmal waren ja die Mütter dann mit den Müttern zusammen am Tee trinken. Wenn man da nach 3 Stunden hat niemand gewagt, das Zimmer aufzutun, weil das hat ausgesehen, das ist unbeschreibbar gewesen.
Und war also, ich alles im rechten Winkel?
Nein, das ist wirklich, aber das stimmt. Ich bin etwa bis 14, 15 bin ich der unglaublichste Ort gsi, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da bin ich am Morgen aufgewacht und ich sagte, von jetzt hast du alles im rechten Winkel. So ist es.
Ihr habt schon ganz gleich euch mit Kunst anfangen beschäftigen. Mit 13 habt ihr anfangen Kunst sammeln. Mit 18 habt ihr eine Galerie geführt. Wie ist das Menschen möglich?
Ja, das ist einfach eine Leidenschaft, die entstanden ist, wo dann immer mehr gewachsen ist. Also, das ist so eine Sammelleidenschaft. Das kommt ja meistens aus dem Ansatz Sammeln raus.
Sind Sie denn gestützt worden von den Eltern, also auch finanziell?
Ja, also am Anfang waren es ja so kleinere Sachen gewesen, aber als ich das dann zu meinem Beruf entwickeln wollte, hat mich mein Vater schon unterstützt. Ich hatte so einen Mentor gehabt, Jürg Stucker. Das ist die Galerie Stucker in Bern, die ja sehr bekannte Galerie, Antiquitäten und Kunst war. Und ich habe heute noch einen Bundesordnerfallbrief von Jürg Stucker. Und das ist für mich eine grosse Wissens- und Inspirationsquelle gewesen. Der Jürg Stucker hat ja am Schloss Gerzensee auch fantastische Feste gemacht, oder? Das ist ein grosser Gastgeber gewesen, wirklich im Hochquadrat. Also, so etwas der alten Schule. Und ich muss sagen, ich habe dort sehr viele Impressionen von ihm eigentlich rausgenommen und habe sie zu meinen eigenen gemacht und habe sie in eine moderne Zeit übersetzt, oder? Also, ich finde es schade, dass man nicht mehr so redet vom Jürg Stucker und dass man sich auch immer weniger an ihn erinnert. Weil das war auch einer, der sich wahnsinnig engagiert hat für Bern und ein diskretes, aber ganz wichtiges Fenster aufgetan hat für Bern in der grossen Welt.
Ihr habt mit 18 ein eigenes Unternehmen geführt. Und der absolute Clou ist, dass ihr in diesem eigenen Unternehmen es fertiggebracht habt, eure KV-Lehre, die ihr gemacht habt, zu absolvieren. Ihr habt beim Kanton offenbar, nehme ich jetzt mal an, das ist eine kantonale Angelegenheit, nehme ich an, eine Sonderbewilligung können ergattern. Ich brauche noch einmal das Wort, das ich auch schon gebraucht habe.
Das müssen wir den Behörden fragen, wie das genau letztlich gegangen ist.
Ich sage es aus eurer Sicht.
Also aus meiner Sicht, ich bin in Neuenburg an der Handelsschule, in der Gimmer-Abteilung und habe in dieser Zeit ein Projekt aufbauen mit einem französischen Partner und habe dann wirklich ein eigenes Unternehmen aufgetan und irgendwann ist das einfach mit der Schule nicht mehr vereinbar gewesen. Und dann habe ich nach einer gewissen Phase von 2-3 Monaten, als ich es probiert habe, bei einer befreundeten Galeristin so eine KV-Lehre, es hat völlig nicht geklappt, dann habe ich gesagt, es gibt einfach zwei Möglichkeiten, entweder mache ich gar nichts oder die geben mir irgendeine Lösung. Und dann habe ich die Lösung bekommen und das hat wunderbar geklappt. Also am Anfang bin ich immer noch ein bisschen gegangen ins KV, aber irgendwann hatte ich nicht einmal mehr Zeit für das. Und dann habe ich mit dem damaligen Rektor ein Gespräch geführt, Etter, ich habe mich noch erinnert, ich dachte, schaut, könnt ihr mir da nicht entgegenkommen? Ich garantiere euch, ich bestehe mit 5,0, aber die müssen mich völlig dispensieren. Weil jetzt bin ich 3 Monate in Paris. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dann hat er gesagt, ja, ich mache das, aber wirklich schafft mir keinen Präzedenzfall, dass das nicht funktioniert. Das hat ja dann, ist ja gut rausgekommen. Und hat auch, dass ich noch einen Vortrag gehalten habe, an mich noch erinnert, über Toulouse-Lautrec, der grosse, Smalgenie, du fin du siècle von Paris. Er hat dann ein Buch rausgegeben über ihn. Und das ist schön. Ich kann mich noch erinnern. Ich bin ganz stolz. Ich habe noch Standing Ovation bekommen nach dem. Und so bin ich eigentlich, habe ich das eigentlich können so handeln, sonst wäre das nicht
gegangen. Also die Abschlussprüfung gemacht?
Ja, ich bin dann von Paris zurückgeflogen, für das zu machen, Ich habe am Abend vorher, wenn ich mich noch erinnere, habe ich mit Amanda Lear im Espace Pierre Gardin eine grosse Vernissage gehabt.
Oh, und dann
bin ich mit dem Privatchat von einer Freundin von mir, die Frau von einem Produzenten ist, ein sehr berühmter Produzent in Hollywood, bin ich mit dem Chat zurückgekommen. Morgen das erste Flugzeug, das gelandet. Mein Vater ist mich abholen am Flughafen und hat mit Levita gelesen wie noch nie, was ich eigentlich mir einbilde, so an eine Prüfung zu gehen. Er war ja Lehrer, hat gesagt, das machst du mir nie wieder so etwas. Und dann bin ich dort eben an die französische mündliche Prüfung. Dann sind wir auch so zu dritten gesessen vor der Französischlehrerin und das Konversationsthema war, «Qu'est-ce que vous avez fait hier?» Was hat er gestern?
Ja, klar, also.
Und ich habe relativ gut Französisch können, weil natürlich erzählt, was ich da gemacht habe, wie ich zurückgekommen und so. Und dann habe ich eine gute Note, aber 6 habe ich gehabt. Und dann hat sie mir gesagt, ob ich ihr noch etwas schreiben könnte, aus Erinnerung auf die Prüfung, so habe ich etwas draufgeschrieben. Und dann habe ich vor etwa 15 Jahren in einem Interview habe ich das erwähnt. Und ich habe es so herzig gefunden, dass die Französischlehrerin gesagt hat, ich möchte mich noch sehr gut an das erinnern. Dann habe ich einen Brief bekommen von ihr, wo sie mir sagt, sie möchte sich auch noch sehr gut an den ausserirdischen Studenten erinnern.
Ja, das ist das Bedauerding, das ist alles ausserirdisch. Claudio Righetti hier im persönlichen Fässerab 1.
Ja. Das ist eine Markenstrategie.
Ja, ja, effektiv. Das hat sich also schön anbahnt.
So.
Ja. Aber gut, ich meine, ihr habt ja auch ganz viele Momente gehabt, die durchaus auch glamourös waren. Ihr seid zum Beispiel auch mal einmal beim Papst gewesen.
Ja,
Roberto
Johannes Paul II.
Das ist ja auch ein sehr, sehr spezieller Moment.
Ja, das war im Jahr 2000, anlässlich vom Heiligen Jahr, ist der damalige Bundespräsident, der Herr Rogge, für die Vereidigung von den neuen Schweizer Gardisten am 6. Mai auf das Rom und hat noch eine Privataudienz gehabt beim Papst und anschließend sind wir auch noch zum italienischen Staatspräsidenten, muss ich auch noch beifügen. Und Das war sehr, sehr eindrücklich gewesen, weil das ist so eine Person, die ich das Leben lang praktisch als Erwachsene, die ich wahrnehmen konnte, die ich immer gesehen habe und gehört habe. Ich bin ja auch noch Katholikin, allerdings ein bisschen mehr auf dem Papier als in der Praxis.
Aber es hat mich nicht berührt,
sehr, ja, es war sehr beeindruckend gewesen. Er war dann 80 und schon ziemlich krank mit Parkinson. Es war aber sehr, sehr beeindruckend gewesen. Er war aber geistig immer noch anwesend gewesen. Also sehr, sehr, ja, eine sehr, sehr spirituelle Person und sehr, sehr beeindruckend natürlich auch der ganze Vatikan und das ganze Protokoll im Vatikan,
wenn man eine Privatagenz hat.
Ja, ich bin nervös gewesen und ich habe auch noch Kleidervorschriften bekommen vom Vatikan, vom Protokoll, das bekommt man. Und das heisst, wenn man katholisch ist, sollte man einen Schleier tragen, also den Kopf abdecken, keine nackten Schultern, man sollte Strumpfhosen anlegen. Das empfehlen sie den katholischen Frauen. Das habe ich natürlich gemacht. Und nervös war ich schon gewesen, ja.
Und hat man da irgendwie, neben dem ein paar Worte gewechselt, hat auch noch Geschenke austauscht? Nimm jetzt mal an. Das ist doch aber noch so die offizielle Geschenke, die
ja,
man gibt.
Ja, er hat uns, jedem aus dieser Delegation, hat er persönlich die damalige Jubiläumsmedaille in die Hand gedrückt und hat die, die das wollen, natürlich auch noch gesegnet. Mhm. Und wir waren auch noch an einer Messe vorher. Das ist sehr eindrücklich.
Die Medaille habt ihr jetzt bei euch?
Nein, die habe ich meinen Eltern geschenkt. Die habe ich meinen Eltern geschenkt, weil ja, das war für meine Eltern auch sehr speziell gewesen.
Also Johannes Paul war ja mehr als ein Papst gewesen.
Ja, das ist...
Inzwischen heilig gesprochen.
Oder? Ja, heilig gesprochen, ja. Und er hat auch viel erlebt in seinem Leben. Oder? Er ist also wirklich für die Italiener ist eigentlich die Verkörperung gewesen vom Papst, was man sich vorstellt unter einem Papst.
Eure Eltern waren Gastarbeiter in der Schweiz, ja. Haben sich nachher hier in der Schweiz auch lernen können. So seid ihr dann nachher auch auf die Welt gekommen, so wie ich das
meine Eltern sind Ende 50er Jahre in die Schweiz gekommen, haben sich hier lernen kennen, weil sie eine Mannsart erteilt haben in der Stadt Bern. Also nicht eine Mannsart erteilt, jeder hat eine Mannsart gehabt und haben geheiratet. Und ich bin geboren worden und die 3 Jahre, als ich in Italien war, waren eben aus dem Grund, dass meine Eltern sehr hart arbeiten mussten und es hat dann keine Infrastruktur gegeben für Kinder.
So eine schwierige Zeit für eure Eltern,
ja,
oder? Eine Tochter
wegzugeben. Das ist sehr
ein hartes
Leben. Ja, das ist ein Schicksal von vielen Gastarbeitern in der Schweiz.
Ihr habt uns erzählt, wie ihr euch auch als Kind dann hin und her gerissen gefühlt habt. Wenn ihr zurückdenkt, was seid ihr für ein Kind gewesen? Der Claudio Righetti hat uns erzählt, wie kreativ und chaotisch ist, dass das zu und her gegangen ist bei ihm im Kinderzimmer. Wie war das bei euch gewesen? Was seid ihr?
Ich war auch ein Einzelkind, nicht ganz so chaotisch, aber doch sehr lebendig. Ja. Also, ich habe zum Beispiel davon profitiert, dass meine Grosseltern in Italien ein Bauernhöfli hatten und nicht viel Zeit hatten für mich. Und, ich habe jene Sachen angestellt. Ich bin zum Beispiel auf den Friedhof gegangen, Blumen. Töpfe umstellen und verstecken. Oder ich habe mich auf dem Kirschbaum versteckt und habe stundenlang nicht Antwort gegeben, wenn sie mich gesucht haben. Ich habe zum Beispiel die jungen Katzen zu den Küngeln hineingestellt und dann hat die Katzenmutter die ganze Nacht miaut. Ich hatte dort sehr viele Freiheiten gehabt. Und, hier,
auch sehr kreativ, muss
ich
sagen.
Sehr kreativ. Und hier in der Schweiz hatte ich immer ein bisschen Mühe gehabt, mich einzuordnen. Meine Mutter hat meistens am Abend gearbeitet, dann zumal ist sie geputzt, das haben viele italienische Frauen gemacht. Und mein Vater war daheim und hat mich nicht so im Griff gehabt. Also er hat aber schon noch müssen ziemlich lang und laut rufen, bis ich dann bei Hause kam. Das hat meistens immer so eine Szene gegeben.
In der Schule seid ihr dann nachher durch die Sektprüfung geflogen. Was war das für ein Desaster gewesen?
Ja, ich habe natürlich dann schon gespürt, das ist jetzt ein wichtiger Schritt. Ich habe den Schnitt nicht gehabt, für in die Sek zu kommen. Ich hatte die Prüfung gehabt und habe gemerkt, das ist eine grosse Belastung für mich. Ich hatte noch ein bisschen Prüfungsangst gehabt, wie voll durchgeht. Aber ich hatte eine sehr gute Lehrerin gehabt, die hat an mich geglaubt und die hat für mich gekämpft und die hat gesagt, nein, das ist eine Schülerin, die in die Sek muss. Und dann haben sie mir einfach eine längere Probezeit gegeben und ich habe überhaupt kein Problem gehabt, in dieser Sek zu bestehen. Also, Es hat auf meinem Weg auch immer wieder Leute gehabt, die mich gefördert haben.
Das braucht es eben das auch, oder? Also, das ist doch löblich, wenn es Lehrerinnen
sind. Aber ich bin voll durchgefallen. Aber durch die Gymnasiumsprüfung bin ich nicht durchgefallen. Die habe ich nicht geschafft.
Ja, du hast nachher auch studiert, hast Sprachen studiert, hast Dolmetscherschule gemacht, wo wir bis heute eben als Übersetzerin tätig sind. Was wir gar noch nicht eingelöst haben, ist die Schlussnote von dieser KV-Prüfung. Kommt mir gerade noch in den Sinn.
Ja, genau.
Ist das jetzt das ein Fünfig? Das haben wir nämlich noch offen gelassen.
4,8.
Ja gut, das können wir aufrunden. Das können wir aufrunden, Claudio Righetti. Ihr habt ja auch schon als junger Bursche in dieser Zeit, noch nicht mal 20, habt ihr Ausstellungen gemacht, zum Beispiel mit einem Chantengeli. Wie kommt das? Wie habt ihr ein Chantengeli als junger Trübel noch grün hinter den Ohren für eine so eine Zusammenarbeit begeistert?
Ja, das ist 1991. Ich habe ja dann sehr eng zusammengearbeitet mit dem Rolf Knie. Ich habe mit der Erika Knie, seiner damaligen Frau, eine Kunstgalerie auch gehabt. Und es ist dort eine Lithografie vom Chantengeli, also das gleiche Sujet vom damaligen Zirkusplakat, ist zugunsten von der Stiftung Scuola Teatro Dimitri verkauft worden. Und das hat die Zusammenarbeit näher ergeben mit dem Chantengeli. Ich kann mich erinnern, dass ich da irgendeinen Fehler gemacht habe und der Chantengeli ist sehr sauer geworden und irgendwie dann hat es ja noch keine Handys gehabt. Ich war in Paris und man hat mir überall gesagt, der Chantengeli sucht euch doch am Telefon überall. Und irgendwann ist er mal zurückgeläutet und dann hat er mir also so, ich bin so zusammengeschissen. Und dann sagt er, hört, Herr Tengeli, der Mensch, der mit mir in diesem Ton redet, der ist noch nicht geboren. Und dann haben den Hörer aufgehängt. Und dann habe ich schon gefunden, der Anlass ist durch, fertig, Schluss. Und dann bin ich zurückgekommen. Und dann sagt er, der Tengeli, du musst unbedingt zu ihm. Der wartet auf dir, wäre er. Also sein Mater, dann bin ich dort hergegangen, ich dann noch so, ein herziger Mercedes gehabt in dieser Zeit, oder? Bin ich dort
hergegangen? Oh, schon du, hey, ja.
Also, ich wollte einfach, bin ich dort her, in dieser Welle, bin ich dort als Grümpelzeug gelaufen, da koche ich hinter einem riesigen Tisch mit, ich weiss nicht, was alles drauf war, Kaffee und Papier, hinten dran thront, der Dengli war am Telefon und ich stand dort so, und dann schaut er mich an und sagt mir, wer bist du? Und dann sage ich, ich bin der Righetti. Der Galerist? Und dann sage ich, ja. Und er sagt, wie alt bist du? Das ist gerade die erste Frage gekommen. Und dann ist sie relativ schnell gebrochen gewesen und wir haben geredet und ich habe ihm da noch Sachen geholfen machen und am Schluss ist er gekommen und es ist wirklich eine ganz schöne, für mich sehr prägende Begegnung gewesen, oder?
Also, all der Erfolg, den ihr schon so früh gehabt habt, wie hat euch das geprägt?
Also, ich habe das jetzt nicht aus Erfolg empfunden.
Ja,
Erfolg. Ich meine, ich tue das Leben nicht in Erfolg klassifizieren, nicht in persönlich wichtig, unwichtige Personen. Und ich tue es zuletzt in Geld qualifizieren, mein Leben. Sondern in Ideen und in Erfüllung in dem, was man macht. Und darum, fange ich immer wieder etwas Neues an. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ein Projekt nicht zu Ende geführt wird. Zum Beispiel das Projekt Cultureship, wo der Rogi als Unterstützer am Anfang drin war, der mich ja in Russland mit vielen Leuten zusammengebracht hat, vom Gorbatschow zum Putin und so weiter. Das ist am Schluss ist es nicht realisiert worden, aber
erfüllt hat es gleich.
Erfüllt hat es. Die Vision hat wahnsinnig viel bewegt. Und die Leute, die ich nach 20 Jahren wieder getroffen habe, die sagen immer, dass die Idee, wir haben sie in anderen Arten umgesetzt. Also das ist wichtig, einfach daran glauben und machen.
Der Chantengeli, Roberta Ottolini, habt ihr auch mal getroffen im Bundeshaus?
Ja, das haben wir erlebt. Der Herr Rocky hat ein sehr gutes Verhältnis gehabt zum Jeannot. Sie haben sich sehr gut verstanden. Sie waren zwei sehr spontane und kreative und offene Persönlichkeiten. Sie haben echt durchgekommen, oder? Und ich glaube, es ist so gegangen, dass der Chantengeli gesagt hat, ich mache mal etwas für dich. Und der Herr Rogge hat gesagt, ja, mach nur. Und tatsächlich hat er sich mal gemeldet und hat gesagt, ja, er will ein Kunstwerk installieren im Bundeshaus Nord, als für Herr Bundesrat Rogge. Er nimmt da noch ein paar Leute mit. Tatsächlich hat er eine ganze Schulklasse mitgenommen und noch den Lehrer. Weil die Schüler, die sind irgendein Waldstück oder ein Fluss putzen. Die haben dort Objekte gesammelt. Und der Jean Tengli hat dann mit dem ein Kunstwerk gemacht.
Das ist ins Bundeshaus gebracht
worden. Genau, er hat einen riesigen halben Baumstrunk mitgebracht und hat dort live mit der Motorsäge ein paar Stunden lang hat er dort installiert und gemacht und die Kinder sind dort rumgekumpelt und am Schluss haben wir noch ein Apéro gemacht. Es war also Friede, Freude, Eierkuchen. Alle waren happy. Das Kunstwerk hat wunderschön gerattert. Ich kann mich noch erinnern, dass ein Bürokollege gesagt hat, ich habe noch etwas, das dort herpassen könnte. Er hat nämlich einen ausgestopften Hase gehabt. Und der Jean Tengeli war begeistert von diesem Hase und der Hase hat mich vorher gestellt und dann hat dann zum Kunstwerk gehört. Und das war alles wunderbar gewesen. Aber nach einer Weile ist doch eine Rechnung gekommen. Ich glaube, eine recht grosse Rechnung. Und das Problem ist natürlich, dass dann das Bundesamt für Kultur zuständig war, für die Güter einzukaufen, die Kulturgüter. Das ist ein kleines Problem. Ich glaube, man hat es irgendwie so gelöst, dass ein Bundesamt das offiziell gekauft hat. Das darf ich, glaube ich, heute sagen. Es gibt, glaube ich, keine parlamentarische Untersuchungskommission mehr zu dem. Und das ist etwa so 93 gewesen, also, so in diesen Jahren.
Also aus Sicht von heute ist das eine gute Investition.
Jetzt wollte ich eben gerade genau, sagen, ja. Das ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Investition gewesen, so, oder? Ja. Also die hat nie so ein Kunstwerk euch zeigen
können. Aber der Jean Tengli war wahnsinnig grosszügig. Er ist also näher an den Anlass gekommen, den wir gemacht haben, oder? Ja. Und hat irgendwann, hat er mich umarmt und er sagt, das ist für dich. Und er sagt, was ist das? Eine Rolle gewesen. Dann in der Rolle aufgetaucht, hat er mir Zeichnungen und alles geschenkt. Also er ist ein wahnsinnig grosszügiger Mensch gewesen, aber auch ein aufbrausender Mensch. Aber auch konfliktfrei, wie man sieht. Wir haben das sehr schnell aus der Welt geschafft.
Aber Rechnung hat er euch nie geschickt.
Nein.
Das war eine Ausnahme in diesem Fall.
Nein, aber das ist wirklich sehr nett. Ich meine, ich habe ja für den Anlass auch nichts genommen, weil der Scheck ist 1:1 näher an Dimitri.
Wir sind am Schluss von der Sendung. Wir haben vorher gehört, der Claudio Righetti, wie er beschrieben hat, was für ihn Erfolg ist und wie das nichts eigentlich mit Materiellem oder Geld zu tun hat. Ihr habt auch, und das wäre meine Frage noch an euch in die Richtung, Roberta Ottolini, viele Jahre in diesem Bundeshaus zu tun gehabt, mit verschiedensten Politikerinnen, Politikern, Bundesräten im Speziellen zu tun gehabt. Was habt ihr aus dieser Zeit, wie hat euch diese Zeit geprägt?
Das Wesentliche ist, dass ich fähig geworden bin, mit allen auszukommen. Also mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen politischen Orientierungen, über einen Gartenhag raus mit Leuten kommunizieren, dass man immer muss offen und freundlich sein und dass man auch immer muss im Bewusstsein, die Person hat eine Funktion, aber man muss immer auf Augenhöhe mit der Person reden. Man darf nie vergessen, das ist ein Bundesrat, das ist ein Minister, aber es ist eine Person. Also, glaube, schlussendlich ist das der Mensch, das, was zählt.
Das würde ich also sagen, das habt ihr wahrscheinlich gleich, oder? Ja. Da kann man das gleichsetzen, die Haltung und auch die Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Roberta Ottolini, Claudio Righetti, vielen herzlichen Dank, habt ihr uns hier Einblick gegeben in euer Leben an diesem sonnigen Sonntag. Merci vielmals für euch dabei sein, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Einen schönen Sonntag allerseits und auf gleich wieder hier auf dem Sender.
Das war es persönlich. Der Gastgeber Dani Forler hat seine Gäste im Grand Hotel und Spa Victoria Jungfrau zu Interlaken empfangen. Und zwar Roberta Ottolini Kühni, Übersetzerin und Sekretärin vom Altbundesrat Adolf Oggi und Claudio Righetti, Markenstrateg. Technik Martin Janser und Severin Bucher. Eine illustre Runde trifft sich heute in einer Woche. Der Christian Zeugin hat den Kabarettist Emil Steinberger eingeladen und den Künstler Rolf Knie. Das persönlich, das findet im Sorel Hotel Merian zu Basel statt. Und da ist jetzt ein bisschen speziell. Wenn Sie möchten dabei sein möchten, dann müssen Sie sich in dem Fall unbedingt anmelden. Ohne geht's nicht. Aber das können Sie ab sofort machen. Gehen Sie auf srf1.ch unter Sendungen und dann persönlich. Dort finden Sie das Anmeldeformular. Aber selbstverständlich können Sie das persönlich mit dem Emil und dem Rolf Knie auch am Radio hören. Nächsten Sonntag um 10 Uhr morgen. Und nachher jederzeit auf srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.